Okay, channel 2 English.
Ich hoffe, ihr seid noch einigermaßen so am Leben, dass ihr noch zuhören könnt. Kaffee ist gut. Und falls jetzt ein Nickerchen fällig wäre oder so etwas Wohltuendes, sei das jedem gegönnt. Wichtig dabei ist nur, dass man mit guten Gedanken einschläft, dann ist es sehr bekömmlich. Hm? Ich möchte euch gern bitten, dass wir uns einen Augenblick noch sammeln und im Gebet den Herrn um seine Hilfe bitten. Herr Jesus Christus, du bist in unserer Mitte, du hast es uns versprochen und wir glauben daran, dass es so ist, jetzt und immer. Und ich bitte dich, Herr, um deinen Heiligen Geist, dass er uns führt, dass wir in diesem Geist alles so hören, wie es richtig ist, so sehen, wie du es uns zeigen möchtest, und dass wir auf diese Weise dich besser kennen und mehr lieben lernen. Amen. Amen. Wir haben vorhin von Hans-Peter erst und von Verena dann im Grunde eine schreckliche Geschichte vor Augen gestellt bekommen, bei der man im Nachhinein vielleicht fragt, wie kann das sein, dass einigermaßen vernünftige Menschen, die außerdem sich zum christlichen Glauben bekennen, einander derart missverstehen, einander derart bekämpfen, jede Verständigung verweigern und oft nur darauf aus waren, den anderen so lange bloßzustellen, bis man ihn endlich eliminieren kann. Wie kann das passieren? Und leider werden wir uns ja eingestehen müssen, dass es nicht nur damals so war, vor 500 Jahren, sondern dass es eine Erfahrung ist, die unsere christliche Geschichte und nicht nur die von Anfang an begleitet, so dass man wirklich Mitleid haben kann mit Jesus Christus, dem Herrn, der dieses Ganze ins Leben gerufen hat, der selbst das Haupt dieses seines Leibes ist und erleben muss, dass die Glieder einander gegenseitig zerfleischen. Wie kann das nur geschehen? Gut, man kann natürlich viele Gründe nennen, historische Gründe, vieles liegt in uns. Oft genug wird man den Eindruck haben, der Satan hat die Pratzen dazwischen und verursacht Missverständnisse und gegenseitige Verurteilungen gegen besseres Wissen oft genug. Und trotzdem bleibt die Frage, wie kann so etwas geschehen? Und wo liegt Heilung? Ich habe den Eindruck, das ist vielleicht jetzt mehr ein Wortspiel, aber dass häufig man die Erfahrung machen kann, dass da, wo Menschen anfangen zu diskutieren, du hast das gesagt, ich sag vielmehr das. Man beginnt auseinanderzudriften oder auseinanderzuschlagen, diskutieren, diskutiere, wörtlich auseinanderschlagen, bis man den anderen so getroffen hat, dass er nichts mehr weiß. Man braucht nur das Fernsehen am Abend aufmachen und all diese Talkshows sehen, dann kann man sehen, wie das gemeint ist. Das Gegenwort dazu oder das ergänzende Wort wäre Konferenz, zusammentragen. Konferre. Wie gut wäre es gewesen, wenn damals in der Zeit Luthers man versucht hätte, einer vom anderen zu hören, was er Positives meint, selbst wenn man es vielleicht nicht immer gleich versteht, um es zusammenzutragen und sich dadurch gegenseitig zu bereichern und ein größeres Ganzes zu bewirken, statt dem anderen zu sagen, das hast du da gesagt und du hast das da gesagt und man driftet immer weiter auseinander. Wir haben 500 Jahre dieser Geschichte hinter uns und die bittere Erfahrung machen müssen, dass nicht nur damals in den damaligen Diskussionen und Disputationen, sondern in der darauffolgenden Kirchengeschichte die Kirchen einander nicht anders behandelt haben. Die eine Kirche bekommt dieses Etikett angeklebt, die andere jenes, möglichst so, dass man es gegeneinander stellen kann und deutlich machen kann, die anderen sind die Blöden und wir haben Recht. Das geht ja noch. Wenn man sie dann umbringt, deswegen ist es noch schlimmer. Wo liegt Heilung? Es kann eigentlich nur so sein, wie wir es heute Morgen schon gesehen haben, dass wir zurückgehen müssen bis an den Ursprung. Wenn man sucht nach einer Möglichkeit, Einheit und Verschiedenheit zusammenzubringen, dann schaut man auf den dreifaltigen Gott und findet dort gewissermaßen den Ursprung, die Lösung. In diesen reformatorischen und gegenreformatorischen Diskussionen wird man wahrscheinlich keinen anderen Weg gehen können, als eben denselben, zurückzugehen auf den Ursprung. Und der Ursprung ist Jesus Christus, der Herr, auf den ja beide sich gleichermaßen berufen. Und wenn denn die unterschiedlichen Etiketten, die man einander angeklebt hat, wieder zusammengefügt werden können und einander bereichern, kann es nur auf dem Weg gehen, über Jesus Christus zu erkennen, wo das Ganze eigentlich wurzelt. Darum soll es jetzt heute Nachmittag ein Stück weit gehen, an einem Beispiel wenigstens. Johannes Fichtenbauer und ich haben den Auftrag bekommen, zum Thema Wort, Sakrament und Charisma etwas zu sagen. Unter dem Aspekt, dass man ja gerne und mit großer Leichtigkeit gesagt hat, man kann die evangelischen und die katholischen zum Beispiel dadurch unterscheiden, das eine ist die Kirche des Wortes, das andere ist die Kirche der Sakramente. Wie schade, wenn man diese beiden ursprünglichen Reichtümer gegeneinander stellt, statt sie, wie es gehört, miteinander zu verbinden. Ich möchte das an ein paar kurzen Gedankengängen versuchen, deutlich zu machen. Die Grundüberzeugung in diesem Zusammenhang, vielleicht können wir dazu jetzt das erste Bild machen. Ich habe ein paar Stichworte aufgeschrieben. Kirche des Wortes, Kirche des Sakramentes, die Entgegensetzung ist sinnlos. Was ist denn überhaupt ein Sakrament? Es ist ein sinnenhaftes Zeichen, das durch ein deutendes Wort des Glaubens in der Gemeinschaft der Kirche seine Heilsbedeutung bekommt und in der Kraft des Heiligen Geistes eben das bewirkt, was es bezeichnet. Zum Beispiel in der Taufe, das Kind, der Erwachsene, der Taufbewerber wird abgewaschen oder eingetaucht in Wasser. Ein schönes Zeichen, es spricht für sich. Würde aber leer und unwirksam bleiben, würde es nicht durch ein Glaubenswort gedeutet, das uns von Jesus Christus geschenkt und aufgetragen ist. Der alte Mensch geht unter, der neue Mensch taucht auf. Wir sind neu geschaffen in wahre Gerechtigkeit und Heiligkeit und übereignet und eingetaucht in Jesus Christus, dem Herrn, im Namen des dreifaltigen Gottes. Das Zeichen für sich alleine wäre leer. Es braucht das deutende Wort. Das deutende Wort verlangt nach einer sinnenhaften Wahrnehmbarkeit. Es braucht das erklärende Zeichen. Sie brauchen einander, um wirklich miteinander das Heilswirken Gottes in Jesus Christus in der Kraft des Geistes darzustellen und zu bewirken. Wozu brauchen wir solche Heilszeichen? Das Wort ist verkommen, wenn man die Heilsmittel benannt hat in der katholischen Kirche, dann hat man so das Gefühl, es sind so dinghafte Instrumente, die man benutzt, die einer hat und gebraucht und über die er verfügt und ein Monopol hat. Und wer diese Heilsmittel nicht bekommt, der hat leider Pech gehabt. Das hat nichts verloren in einer Sichtweise, die von dem persönlichen Gott spricht, der sich den Menschen liebevoll zuwendet, um sein Heil zu wirken. Wozu brauchen wir Sakramente? Deshalb, weil Gott mit uns Menschen kommunizieren will. Er will sich uns mitteilen. Die Heilige Schrift sagt es uns in eindeutigen Worten. Jesus Christus verdeutlicht es nochmal oder verstärkt es, wenn er bei Johannes sagt, ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Alles will ich mit euch teilen. Und wenn ich nun frage, wie kann sich Gott dem Menschen mitteilen, dann doch wohl nur so, wie der Mensch eben kommunizieren kann. Der Mensch kann von Natur aus kommunizieren im Wort, indem man spricht und hört, im Blick, indem man sich anschaut und den Blick erwidert, in der Geste, indem man einander berührt und spürt, dass der andere es wirklich mit seinem Wort, mit seinem Blick ernst meint. Es gibt die leiblichen Sinne, auf deren Hilfe wir angewiesen sind, um miteinander zu kommunizieren. Es gibt darüber hinaus die geistigen Sinne in Auditionen, in Visionen, in Intuitionen, in Inspirationen haben wir Worte gefunden, die deutlich machen, dass es auch so etwas wie ein inneres Sehen und Hören und Spüren, berührt werden gibt und dadurch Weisen, tiefergehende, weiterreichende Weisen, wie wir miteinander kommunizieren. Wenn Gott mit uns Menschen kommunizieren will, dann muss er menschliche Kommunikationsformen dazu wählen, denn andere haben wir nicht. Und die Heilige Schrift macht uns deutlich, dass Gott das tut. In der Bibel von A bis Z, vom ersten bis zum letzten Buch, wird es deutlich, Gott spricht zu uns, Gott zeigt sich uns, Gott berührt uns. Und all das wird in Jesus Christus aufgenommen, verdeutlicht und konkretisiert. Er bedient sich der leiblichen, sinnenhaften Kommunikationsmittel und die Sakramente sind so etwas wie Christi des Herrn Kommunikationsmittel. Dazu werde ich gleich noch was sagen. Jesus Christus bedient sich ebenfalls der geistigen, wenn man so will, übersinnlichen Kommunikationsmittel. Der Heilige Geist mit seinen Charismen ist sein Kommunikationsmittel. Der bewirkt, dass der Mensch mit seinen inneren Sinnen zu sehen, zu hören, zu spüren vermag und auf diese Weise Gott ihn ansprechen, anschauen und anrühren kann. Um miteinander zu kommunizieren, muss man gewissermaßen im selben Raum sein, geistig oder physisch, damit man überhaupt zusammenkommt, einander sieht und hört und spürt. Der Raum der Kommunikation zwischen Gott und uns ist der Heilige Geist, der den Raum schafft, in welchem das menschliche Wort der Heiligen Schrift als Gottes Wort gehört werden und gesprochen werden kann, in der ein menschliches Zeichen, wie das Abwaschen mit Wasser zum Beispiel oder die eucharistischen Zeichen, als göttliches Wirken verstanden und empfangen und empfunden werden können. Gott bedient sich dieser Kommunikationsmittel, um uns das Heil, das Leben zu schenken, der sinnlichen, der physischen und der übersinnlichen gleichermaßen. Das Ursakrament, das ursprüngliche Sakrament Gottes, ist Jesus Christus selbst. Er ist das Wort Gottes und er ist das Bild Gottes. Er vereint in sich diese beiden Elemente. Die Art und Weise, wie Gott sich ganz und gar ausspricht und die Art und Weise, wie Gott sich ganz und gar zeigt. Wie wir es heute Morgen gehört haben, das Abbild seiner Herrlichkeit, der Abglanz seines Wesens. Jesus Christus ist sozusagen der Inbegriff, an dem man ablesen kann, was mit einem Sakrament gemeint ist. Er selber drückt es so aus: Der Vater, der mich gesandt hat, hat mir aufgetragen, was ich sagen und reden soll. Und Jesus sagt, ich sage nichts, als was er mir gesagt hat. Oder Jesus kann sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Oder die Menschen machen die Erfahrung, wer ihn berührt, berührt die heilende Kraft Gottes. Wer Jesus Christus sieht und hört und spürt, der sieht und hört und berührt Gott selbst. Mit anderen Worten, Jesus Christus ist in seiner Person das Ursakrament, das worthafte Zeichen oder das sinnhaft wahrnehmbare Wort Gottes. Und Jesus Christus, dieses Ursakrament, bedient sich, wie gesagt, der physischen Sinne des Menschen, um mit uns zu kommunizieren und ebenso der übersinnlichen Möglichkeiten des Menschen. Die Schrift sagt von ihm, keiner brauchte ihn etwas zu fragen, er wusste, was im Menschen war, Er hatte diese Gabe der Herzensschau, der Intuition. Er verheißt den Geist, der nach seiner Auferstehung die Gläubigen belehren und ihnen konkret eingeben wird, was sie dann sagen sollen. Sie brauchen sich darüber keine Gedanken zu machen. Er bedient sich eben auch dieser Form übersinnlicher, dem Menschen eigener Kommunikationsmöglichkeiten. Wie schön das zu sehen. Wenn man das Evangelium liest, wird ja sehr bald deutlich, dass Jesus sich als einer zeigt, in dessen Worten Gott selber spricht, in dessen Taten sich Gott selber zeigt und in der Berührung mit dem man mit Gott selbst in Berührung kommt. Und man sehnt sich danach, das doch auch erleben zu dürfen und in dieser unmittelbaren, direkten Weise gewissermaßen sinnenhaft mit Gott in Kontakt kommen zu können. Sollte Gott in seiner Liebe uns armen heutigen Menschen schlechter behandeln als die damaligen? Oder sollte er sich darauf beschränken, einigen wenigen Menschen damals für einige kurze Jahre in dieser vollendeten Weise eine Kommunikation anzubieten? Das wäre doch sehr merkwürdig. Und so lesen wir aus der Heiligen Schrift, dass nachdem Jesus Christus, der Herr, seinen Weg auf der Erde vollendet und zum Vater aufgenommen worden ist, der Vater ihm eine neue Leibhaftigkeit schenkt, einen neuen Leib, dessen Glieder wir sind, damit der Herr in diesem seinem menschlichen Leib genau wie damals während der Zeit seines irdischen Lebens uns Menschen anschauen, ansprechen, anrühren kann und wir ihn anschauen, ansprechen und berühren können. Der Leib des Herrn ist die Kirche. Man kann sie nennen ein Grundsakrament. Selbst ein sichtbares, sinnenhaftes Zeichen für die darin unsichtbar, aber wirklich gegebene Gegenwart des wirkenden Christus. Und wieder ist der Raum der Kommunikation, in dem die Kirche den Menschen so zu begegnen vermag, dass sie in ihr Gott begegnen, der Heilige Geist. Eben derselbe Geist, der Jesus Christus zum Leben erweckt hat, der mit ihm, dem Haupt, auch die Glieder seines Leibes uns durchdringt und erfüllt, sodass, ich sag mal, wenn es gut geht, die Kirche dem Herrn als Kommunikationsmittel voll und ganz zur Verfügung steht. Oder anders gesagt, wenn die Kirche so ist, wie sie sein soll, dann soll sie alles das und aber auch nur das tun, was Jesus Christus, der Herr, durch sie tun möchte. Das wäre das Kriterium, ob etwas von dem, was in der Kirche geschieht, wirklich stimmt oder nicht, ob ich sagen kann, das will Jesus Christus durch diese seine leibliche Gestalt, die Kirche, tun. Wenn man diesen Maßstab ansetzt, dann ist das, was uns Verena vorhin erzählt hat, fällt das Allermeiste hinten runter. Wenn man sehr schnell merkt, das hat der Herr ganz gewiss in seinem Leib der Kirche nicht tun wollen. Und da gibt es nun einen markanten Unterschied. Der menschliche Leib Jesu stand ihm voll und ganz als Werkzeug, als Instrument seines Heilsdienstes zur Verfügung. Man hört nicht, dass Jesus krank gewesen wäre. Sein Leib gehorcht ihm, er kann ihn gebrauchen. Er kann ihn benutzen als Instrument, um dadurch Berührung mit Gott zu ermöglichen. Sein Leib dient ihm, um zum Instrument der Verbindung, der Kommunikation zu Gott zu werden. Mit der Kirche hat es leider unvergleichlich viel schwerer. Denn in diesem seinem neuen Leib, den ihm der Vater geschenkt hat, haben die Glieder ihren Eigenwillen und stehen leider dem Haupt nicht immer uneingeschränkt zur Verfügung. Es gibt in diesem Leib der Kirche sozusagen spastische Zuckungen, wo einzelne Glieder eben nicht dem Impuls des Hauptes folgen, sondern ihren Eigenwillen. Und es gibt leider auch sehr viele Sklerosen, wo der Lebensgeist nicht mehr durchfließt und die Glieder dann absterben und nur noch toter Ballast sind. Der arme Christus, der in seiner Kirche Pilgerkleid durch diese Zeit geht, wie wir es in einem Kirchenlied singen. Und umgekehrt, welch ein Vertrauen, das er in uns setzt, dass er uns dazu gerufen hat, dass wir als lebendige Glieder seines Leibes ihm in der Weise zur Verfügung stehen, dass er vermittels dieses seines Leibes, der wir sind, alles das tun kann, was der Vater ihm aufgetragen hat. Wir also können den Leib des Herrn aufbauen, können ihm zur Verfügung stehen und ermöglichen, dass er in seiner Kirche sein Heil wirkt. Wir können ihn genauso leider aber auch krank machen, behindern und dazu es kommen lassen, dass dort, wo wir sind, der Herr in seinem Leib nicht zu wirken vermag. Ich gehe einen Schritt weiter. Die Kirche als Grundsakrament, wenn es gut geht, in seinem kirchlichen Leib bleibt der im Geist gegenwärtige Herr sichtbar, hörbar und greifbar und wirkt das Heil des Menschen, der sich ihm im Glauben zuwendet. Ich muss einen Schritt weitergehen. Die Kirche als Grundsakrament soll den Menschen in ihren einzelnen Lebenssituationen heilsam begegnen. Dort, wo es wichtig ist, steht jeweils ein solches Heilszeichen, in welchem Jesus Christus in seinem kirchlichen Leib seinen Dienst zum Heil am Menschen tut. Es beginnt mit der Taufe, verbunden, sage ich mal, mit der Firmung, die eigentlich ursprünglich mit der Taufe ein Sakrament war, die Eingliederung in den Leib Christi, ganz unabhängig jetzt von den Fragen der Kindertaufe, der Erwachsenentaufe, die da eigens zu besprechen wären. Darin vollzieht sich die Übereignung des Menschen an Gott. Er ist von da an Gott geweiht, ein gottgeweihter Mensch, hat ein neues Wesen bekommen, ist jetzt nicht mehr nur ein Menschenkind, sondern in aller Wahrheit und Wirklichkeit Gottes Kind. Da, wo ich es mich traue, sage ich manchmal, wir bräuchten als Katholiken nicht so sehr auf dem Wort von der Transsubstantiation herumreiten, der Wesensverwandlung, als wäre das etwas, was unser Eucharistieverständnis von all den anderen unterscheidet. In einem gewissen und, wie mir scheint, sehr wahren Sinne geschieht auch in der Taufe eine Transsubstantiation, eine Wesensverwandlung. Denn dieses Menschenkind ist nun ein anderer geworden, ein Gotteskind, ein Bruder, eine Schwester Jesu Christi des Herrn, und es betrifft nun wahrhaftig nicht nur seine Außenseite, die gerade nicht, sondern sein innerstes Wesen und verwandelt es in eine neue, für Zeit und Ewigkeit bleibende Gestalt. Und so gilt es für jedes Sakrament, nicht nur für die beiden Grundsakramente, Taufe und Eucharistie, sondern auch für die übrigen, die ich jetzt nicht eigens nennen möchte, die Geschichte unserer Kirchen divergiert da ein Stück weit auseinander, was völlig unnötig ist. Da, wo es wichtig ist für den Menschen, nach katholischem Verständnis zum Beispiel, wenn er heiratet oder wenn er krank wird oder wenn er einen Lebensstand wählt, der ihn in einer sakramentalen Weihe in den Dienst der anderen Gläubigen stellt, überall dort steht ein Sakrament. Dort, wo er in Todesgefahr gerät, durch seine Schuld und Umkehr und Versöhnung braucht, steht ein Sakrament. Aber wie gesagt, das ist ein Thema für sich, dem ich nicht nachgehen möchte. Es genügt, die beiden Grundsäulen, Taufe und Eucharistie, in diesem Zusammenhang zu sehen. Wir sagen, dass Jesus Christus, der Herr, gegenwärtig in seinem Leib der Kirche, dieser seiner Kirche, die Autorität gegeben hat, die konkrete Form der Sakramente zu bestimmen, nicht darüber zu bestimmen, wie das Heil gewirkt wird, das macht er selbst, der Herr, aber die konkrete Form, die er irgendwie sein muss, festzulegen, um so dem Menschen in seinem Lebensweg nahe zu sein. Und wir wissen im Glauben oder hoffen fest in unserem Glauben, dass wenn ein Mensch gläubig ein solches Zeichen des Heiles, die Taufe, die Eucharistie, die übrigen Sakramente empfängt, er gewiss sein darf, dass Gott durch Jesus Christus vermittels der Kirche ihm das in diesem Zeichen zeichenhaft vermittelte Heil auch schenkt. Die Sakramente wirken, was sie zeigen. Es kommt aber ein weiteres dazu, und da knüpfe ich nochmal an dem an, was die Verena vorhin gesagt hat. Die Kirche steht, wenn es gut geht, auf zwei Füßen, auf zwei Beinen, dem apostolischen Dienst und dem prophetischen Dienst. Die Sakramente sind sozusagen typisch für den apostolischen Dienst, werden in der Tradition der Kirche weitergegeben mit der dazugehörigen Autorität und von ihr geordnet. Und es ist gut, dass es so ist. Aber es reicht nicht. Das andere Bein, der prophetische Dienst, muss unbedingt dazukommen. Der eine und selbe Herr ist es, der in seinem Leib der Kirche das Heil wirkt durch die Zeichen, die er dafür eingesetzt hat. Derselbe Herr ist es, der in seinem Geist gegenwärtig bleibt und in den Charismen eben dieses Heiligen Geistes ebenfalls durch die Zeit immerfort präsent ist und wirkt. Und da gilt doch das dann Entsprechende. Dem Menschen, der sich im Glauben diesem Wirken Christi im Heiligen Geist öffnet, ist der Herr bereit, die Gaben seines Heiligen Geistes zu schenken, zum Aufbau seines kirchlichen Leibes, zum Dienst an den Schwestern und Brüdern, zum Dienst der Heilung und Befreiung und was immer noch dazu gehört. Wenn es gut geht, ist es klar, wenn der eine und gleiche Herr durch seinen Geist im apostolischen Amt und im prophetischen Dienst gleichermaßen wirkt und immer er es ist, der wirkt, können diese beiden nicht in Gegensatz zueinander geraten. Wo immer sie in Gegensatz zueinander geraten, stimmt etwas nicht. Dann hat entweder der prophetische Dienst nicht auf ihn gehört oder der apostolische nicht. Im Lauf der Kirchengeschichte hat es beides gegeben. Aber wir werden doch eingestehen müssen, dass es häufiger der apostolische Dienst war, der den Eindruck erweckte, wir können schon alles, wir brauchen keinen Geist mehr, wir haben schon das Ganze. Wie Kirche geht, das wissen wir selbst. Und deswegen braucht es der Korrektur durch den prophetischen Dienst wieder und wieder, wo sich der Herr gewissermaßen der übersinnlichen Kommunikationsmittel bedient, der Auditionen, der Visionen, der Inspirationen, der Intuitionen, um durch seinen Geist unmittelbar mit uns Menschen zu sprechen, nicht zuletzt, um auf diese Weise der manchmal etwas schwergewichtigen, schwerfälligen Traditionsspur auf der anderen Seite dem amtlichen Dienst zu Hilfe zu kommen oder ihn zu korrigieren. Immer ist es ein dialogisches Geschehen. Gott überfällt den Menschen nicht, er spricht ihn an, aber sein Wort kann nur ankommen, wenn da einer hört. Er zeigt sich, aber die Weise seines Zeigens ist so, dass sie nur mit glaubenden, gläubigen Augen zu sehen, wie sie nur mit gläubigen Augen zu sehen vermögen. Er berührt uns und nur im Glauben ist es uns möglich zu erfahren, dass wir so mit Gott in Berührung gekommen sind. So sehr geht uns Gott entgegen, dass er nicht nur unsere Weisen der Kommunikation zu den Seinigen macht, sondern dass er darüber hinaus sich von uns gewissermaßen abhängig macht und sein wirksames Wort, sein heilsamer Blick, seine heilschaffende Berührung, um fruchtbar werden zu können, unserer menschlichen Mitwirkung und Antwort bedürfen. Des Antwortens, des Hörens, des Sehens und Spürens. Ich möchte das wirklich nur sehr sporadisch Angedeutete damit jetzt abschließen. Da, wo prophetischer Dienst und amtlicher Dienst in Konflikt geraten sind, müssen sie dadurch zur Einheit finden, dass sie bereit sind, sich auf ihren gemeinsamen Herrn zurückzubesinnen. Der amtliche Dienst muss wieder und wieder lernen, sich vom Prophetischen korrigieren zu lassen. Der Prophetische wieder und wieder muss lernen, sich dem Amtlichen unterzuordnen, dass so der Leib Christi heil bleiben kann oder heil werden kann. Wenn das der Fall ist, dann wirken die Glieder in Eintracht miteinander, entsprechend dem Willen des Hauptes, und dann ist der Kirche alles möglich. Dann darf sie gewissermaßen über göttliche Allmacht verfügen. Was immer ihr den Vater in meinem Namen bitten werdet, das wird er euch geben, so hat der Herr versprochen, vorausgesetzt, wir sind mit ihm wirklich eins. Wenn die Eintracht verloren geht und die Glieder einander behindern oder gar bekämpfen, ist der Herr selbst in seinem Wirken behindert. Er ist, wenn man so sagen darf, krank und kann in seinem kirchlichen Leib den ihm aufgetragenen Dienst nicht tun. tun. Und deshalb, und damit möchte ich schließen, sagt Paulus, wenn es also eine Ermahnung in Christus gibt, Zuspruch aus Gnade, eine Gemeinschaft des Geistes, herzliche Zuneigung und Erbarmen, dann macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, einander in Liebe verbunden, einmütig, einträchtig. Dass ihr nichts aus Ehrgeiz und nichts aus Prahlerei tut, sondern in Demut schätze einer den anderen höher ein als sich selbst. Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das der anderen. Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Der Anfang des zweiten Kapitels des Philipperbriefes. Und ich danke dir, Herr, für dieses unendliche Vertrauen, das du in uns setzt, dass du dein Wirken so sehr an uns bindest, dass du all das, was der Vater dir aufgetragen hat, in deinem Leib, deinem menschlichen Leib, deinem kirchlichen Leib vollbringen möchtest. Und ich danke dir, Herr, dass du uns zutraust, dass wir diesem deinen Willen entsprechen und dir ganz und gar zur Verfügung stehen. Ich bitte dich, Herr, verzeih, dass wir wieder und wieder unseren Eigenwillen durchgesetzt haben und dich in deinem Leib haben krank werden lassen. Vergib uns, allen Christen, den Kirchen, den kirchlichen Gemeinschaften und uns ganz persönlich, wo wir nicht so sehr nach dem gesucht haben, was dem Wohl des anderen dient, sondern nur unsere eigenen ehrgeizigen Ziele im Sinne hatten. Herr, du allein kannst uns Heilung schenken. Gib sie uns in der Kraft deines Geistes. Amen.